Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich spreche hier seit vielen Jahren regelmäßig mit Menschen, die es trotz der Diagnose Parkinson schaffen, ein positives und lebenswertes Leben zu führen. Ja, und dabei geht es mir gar nicht vorrangig um die großen Heldenberichte, sondern um Strategien und Impulse aus unserem ganz normalen Alltag. Und eine von diesen Alltagsheldinnen ist Heidi Schwalm, die heute bei mir zu Gast ist. Heidi und ich kennen uns schon seit einiger Zeit durch eine gemeinsame Tanzgruppe, in der wir uns regelmäßig sehen. In unserer Tanz den Batman-Gruppe treffen wir uns online per Videokonferenz gemeinsam mit anderen Menschen und starten tanzend in den Tag. Ich finde, das ist eine wunderbare Art, den Morgen zu beginnen, und nebenbei lernt man wirklich tolle Menschen kennen. Heidi hat eine ganz besondere Krankheitsgeschichte, denn sie verlief nicht so typisch wie bei vielen anderen. Aufgrund unklarer Symptome und Befunde erhielt sie früh den Verdacht auf ein atypisches Parkinson-Syndrom. Das sind in Abgrenzung zur Parkinson-Krankheit sehr seltene Erkrankungen, die zwar ähnliche Anfangssymptome aufweisen, aber in der Regel einen deutlich schnelleren und schwereren Verlauf haben. Wie Heidi es geschafft hat, trotz dieser Verdachtsdiagnose weiterzuleben und was ihr heute dabei hilft, sich positiv auszurichten, darüber sprechen wir in diesem Interview. Es ist ein Gespräch mitten aus dem Leben mit einer wirklich mutmachenden Frau. Viel Spaß dabei! Guten Morgen, liebe Heidi. Wir sehen uns heute schon zum zweiten Mal, weil wir heute Morgen schon zusammen getanzt haben. Und jetzt hören wir uns auch im Interview. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich eingeladen wurde von dir, Katrin.
Ja, wir haben ja schon vor einer ganzen Weile drüber gesprochen, dass du auf jeden Fall mal in meinen Podcast kommen sollst. Und dann hat sich das immer noch ein bisschen verzögert und bei dir persönlich haben sich ja auch noch so ein paar Sachen verändert. Darüber wollen wir heute sprechen und über ganz verschiedene Themen auch, wo ich finde, da bist du ja einfach jemand ganz Besonderes, auch die Art, damit umzugehen. Und vielleicht sind da auch Strategien für den einen oder anderen dabei, die jeder so nutzen kann. Aber fangen wir doch mal am Anfang an. Und meine erste Frage ist ja immer, worüber hast du heute schon gelacht?
Also ich habe heute schon zweimal lachen müssen. Und zwar einmal habe ich mir ein Video angeguckt von meinem kleinen Enkel, wo er so ganz herzhaft lacht mit seinen Eltern. Spielt irgendwie Verstecken oder Erschrecken sich. Ja. Und dann habe ich gelacht, weil ich irgendwie auf Donnerstag war und war irgendwie total panisch. Die Haushaltshilfe kommt, dies, das musste noch erledigen. Und dann irgendwann fiel mir an, es ist ja Dienstag.
Ja, aber schön, dass wir im richtigen Tag sind, dass du hier bist und dass wir uns unterhalten können. Ja, lass uns doch mal bei deinem Anfang deiner Parkinson-Geschichte starten. Wann hast du denn die Diagnose erhalten und wie war das damals für dich?
Meine ersten Symptome waren ein Lagerungsschwindel. Das ist ein Schwindel, der ganz plötzlich auftritt. Und zwar löst sich da im Ohr irgendwelche Kristalle und da wird man schwindelig von. Und der war so aus, und bin also morgens aufgehört, das ganze Bett dreht sich. Um Gottes Willen. Ja, und dann kam eben diese ganze Therapie. Zum Neurologen, Schwindeltherapie, alles Mögliche. Ne? Aber es hat sich irgendwie festgesetzt. Und dann habe ich irgendwann meine Hausärztin, mit der bin ich auch immer, sage ich, Yvonne, das ist in mir. Vorher war das außen und jetzt ist der Schwindel ist in mir. Der sitzt in meinem Kopf. Ja, ich habe das Gefühl, mir ist eine Schraube locker. Da sagt sie, ja, na, es wird schon keine Schraube sein, kriegen wir schon in den Griff. Ja, dann Medikamente genommen und was weiß ich, ne? Und alles, ja. Und dann nochmal zum Neurologen und dann wurden alle Untersuchungen und alles war immer super. Und bis auf diesen Blutdrucktest, aber den Tag war ich so ganz schlecht drauf und habe auch gesagt, es geht mir gar nicht gut. Und dann hörte ich am Telefon, hat der Neurologe mit meiner Hausärztin telefoniert. Und nur auf Fachchinesisch. Und ich habe gedacht, was reden die da eigentlich? Ne? Und irgendwann hörte ich aber was mit Parkinson. Und dann habe ich gedacht, Und dann sagte er, wir haben den Verdacht, das ist eine neurologische Erkrankung, das ist ein Parkinson-Syndrom. Da habe ich gedacht, ja, was erzählt der denn da? Wo sollst du denn das herhaben? Also das stimmt nicht. Das ist eine Fehldiagnose. Ganz klar. Und war auch gar nicht panisch, weil ich dachte, er hat sich geirrt. Da hat er mir ein Medikament aufgeschrieben. Ja, dann ging also das los, dass es mir etwas besser ging mit dem Levodopa. Dann ging es mir wirklich ein bisschen besser. Und dann hat er gesagt, wir müssen es aber absichern und dann gehen Sie mal zur Uni. Da mache ich einen Termin und dass Sie da mal mit den Neurologen sprechen. Und die hatten dann gesagt, psychosomatisch. Und dann dachte ich, ja, das kann ich mir eher vorstellen. Hm. Dieser Schwindel, der hat sich in deinem Kopf festgesetzt und lässt dich nicht los. So, das war es ja dann nicht. Ach so, ein Dartscan hätte ich auch noch inzwischen, ja, ne, wo der Kopf geguckt wird. War auch alles super. Bin ganz gesund. Hm. Ja, dann, als es mir dann so schlecht ging, wieder Levodopamin, ging es mir halt besser, ne? Und dann hat er gesagt, so, jetzt in die Klinik, das müssen wir wissen.
Ah ja, okay.
Und dann nach Kassel in die Elena-Klinik. Und der Arzt, der mich behandelt hat, hat die ganze Mappe wirklich da mit mir durchgelesen, durchgeguckt. Und dann sagt er, wie man jetzt aufs psychosomatisch kommt, weiß ich nicht. Für mich ist es ein eindeutiger Parkinson.
Ah ja, okay. Und dann hast du schon mal, also dann auch irgendwann nach dieser Odyssee die Diagnose bestätigt bekommen. Aber weil ja dann der DAT-Scan also nicht auffällig war, was ja sehr untypisch ist für eine Parkinson-Erkrankung, ja, kam dann auch relativ schnell seitens deiner behandelnden Ärzte dieser Verdacht auf, dass es eine atypische Erkrankung sein könnte. Genau. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, weil atypisches Parkinson-Syndrom kennen vielleicht nicht so viele Menschen. Was heißt das genau und was bedeutete auch diese Diagnose, die sie dann gestellt haben?
Also das heißt erstmal, es gibt ja drei Sorten. Es gibt MSA, das ist die häufigste. Dann gibt es PSP, das ist so mit den Augen, da hat man so mit den Augen zu tun. Und dann hatte man bei mir vermutet CBD, kortikosalbasierende Degeneration. Und man hat das eben aufgrund der, dass eben alles andere super war. Alle Werte waren super, MRT super, DAT-Scan, alles super. Und dann hat man gesagt, da muss es was Atypisches sein. Und dann ist die Frau Professorin, hat dann der Arzt sie auch noch dazu und noch einen anderen Arzt und alle haben geguckt und jeder hat, es ist ein Parkinson, es ist ein, ja, dann kann es nur atypisch sein, wenn die Bilder das nicht hergeben. Mhm. Ja, was, aber MSA ist es nicht und PSP, ja, dann kann es nur dieses CBD sein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann im Internet geguckt, gegoogelt und dachte, oha, das kann nicht sein. Lieber Gott, lass sein, dass das nicht das ist.
Was heißt denn das genau? Was stand denn da im Internet?
Das heißt, im Internet stand, das haben von 100.000 einer, das heißt, das haben in Deutschland bei 300.000 bis 400.000 Patienten 3 bis 4
ja,
Leute.
Also sehr selten.
So selten, dass es gar nicht eigentlich erforscht ist, kann man sagen. Ne? Das läuft so nebenher. Auch wenn irgendwas über Parkinson gesprochen wird, dann wird das immer so, CBD brauchen wir gar nicht drüber reden, das hat keiner. Und das hat mich immer so ein bisschen auch gestört, weil ich dachte, Mensch, das ist doch trotzdem auch eine ziemlich schwere Erkrankung. Und im Internet stand, ja, ja, Lebenserwartung 6 bis 8 Jahre, ne? Boah, eins hatte ich schon rum, sag ich mal, ne?
Ja.
Nee, also ich war wirklich, war ziemlich am Ende. Das hing jahrelang jetzt wie ein Damoklesschwert über mir. Wann wird das schlimmer? Wird das schlimmer? Wie schnell wird das schlimmer? Ich glaube, das hat jeder Parkinson-Patient.
Mhm.
Aber wenn man weiß, das hat eine Begrenzung, eine begrenzte Lebensdauer, dann weiß man ja auch, das wird viel schneller, schlimmer als bei allen anderen, ne?
Ja, das macht natürlich Angst, ne?
Das macht richtig Angst. Da habe ich richtig zu tun. Ich bin überhaupt nicht ein negativer Mensch, sondern eher so ein, ne, wird schon, kommen wir schon mit klar und so. Aber da war ich sehr, sehr geschockt drüber.
Ja, das glaube ich. Und wenn man so eine Diagnose bekommt, das klingt ja auch so ein bisschen, als wären die Ärzte sich auch nicht so sicher gewesen und das ist es nicht. Also eher so eine Ausschlussdiagnose, okay, das bleibt übrig, also muss es das sein. Aber erstmal hast du gleich mal diese Hammerdiagnose jetzt vor den Kopf geknallt gekriegt. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man dann liest, man hat eine Lebenserwartung von 6 bis 8 Jahren, dann schließt man ja schon fast ab mit seinem Leben. Und das sind ja so Informationen, die man bekommt und die sich so ins eigene Leben mit einprägen. Da kommt man ja gar nicht von los. Wie hast du das denn geschafft, in den letzten Jahren mit dieser schwerwiegenden Verdachtsdiagnose zu leben und auch weiterzuleben?
Erstmal hatte ich jemanden neben mir im Zimmer, die gleich gesagt hat, geh mal da von deinem Google weg, schmeiß das mal weg da. Das muss ja gar nicht stimmen. Und jeder Mensch ist ein Individuum und jeder macht das anders durch. Ne, manche Leute leben 20 Jahre mit der Krankheit, andere nur 3. Also niemand weiß, was kommt. Mhm. Guck da mal nicht immer nach dem Google, sondern guck mal nach deinem Inneren, was fühlst du und so. Und dann habe ich gedacht, ja, im Grunde hat sie recht. Und ja, morgen kann uns ein Auto überfahren, das wissen wir auch nicht.
Ja.
Und bleib doch entspannt. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
Das ist gut, wenn man manchmal so Menschen hat, die in dem Moment dann die Richtigen an unserer Seite sind, ne?
Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt. Also irgendwie bin ich ja durch meinen Glauben auch gestärkt und habe immer gedacht, es ist jemand bei mir, der mich trägt, wenn es ganz schlimm kommt.
Hm.
Und meine Familie war auch eher nicht so panisch.
Hm.
Mir gegenüber zumindest nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie sich da jetzt gegoogelt haben oder nicht. Das weiß ich nicht.
Das hilft auch, ne? Ja.
Jedenfalls war das für mich und ist ganz schöne Hausnummer gewesen. Bleibt es auch. Das kriegt man so schnell nicht los. Auch wenn das jetzt sich nicht bestätigt hat, Gott sei Dank. Dank jemand aus unserer Tanzgruppe. Die hat mir den Tipp gegeben, dass es in Bayern einen Facharzt gibt für atypisches Parkinson. Mhm. Und hat mir die Adresse geschickt, die E-Mail-Adresse. Ja. Und da habe ich mich hingewandt. Und bin dann auch denn vor 4 Wochen da gewesen und eine Woche in der Klinik. Und da hat sich eben herausgestellt, dass es eher kein atypisches ist. Das fand ich auch ganz schön von dem Professor, der hat zu mir gesagt, Frau Schwein, was haben Sie denn für Symptome? Und dann habe ich alles aufgezählt, das und Schmerz und da und da. Und dann hat er gesagt, und finden Sie, das ist so ein typisches Parkinson, was Sie haben? Ja, das haben alle anderen in meiner Gruppe haben auch. Zwar nicht alles auf einmal, aber der eine hat das, der andere das. Also jeder hat davon was und manche haben auch mehrere Sachen. Ja, dann ist doch das typisch Parkinson. Ja, ist es. Ja, warum soll es dann atypisch sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Also er meint, das wäre typisches Parkinson. Der hat mir jetzt auf einen Tag, sage ich immer, ein paar Lebensjahre geschenkt.
Ja, und du sagtest ja selber, das ist sehr selten. Also es ist nicht gut erforscht und demzufolge wird das immer so als Randerkrankung auch in den Fachkliniken mitbehandelt. Aber jemand zu haben, der sich wirklich mit atypischen Erkrankungen gut auskennt, ist schon ein Segen. Und von so jemandem dann zu hören, sie passen hier doch nicht in unsere Schublade rein. Es ist doch eine typische Parkinson-Erkrankung. Also wir haben an dem Tag auch ein bisschen gefeiert. Es ist verrückt, dass man sagt, hoch, hurra, du hast Parkinson. Weil dieses Damoklesschwert ein bisschen leichter wiegt jetzt. Ne?
Ja, es bleibt halt so eine blöde Krankheit, Parkinson, die nicht einschätzbar ist. Und wo auch jeder seine eigenen, ich habe eben diese Gehstörung, dass ich schwanke, dass ich Löcher im Boden, sage ich immer, ich trete immer Löcher im Boden, ne? So wechselt auch sehr, manchmal geht's mir ganz gut. Das sind dann die Tage, wo ich denke, ach, die haben sich alle geirrt. Das ist, ne?
Ist ja auch schön, wenn wir mal solche Tage haben, wo wir das mal vergessen können und sagen, ach, es ist so, ich habe gar keinen Parkinson, ist aber sowas braucht man auch immer zwischendurch, wenn man jeden Morgen aufwacht und immer nur darüber nachgrübelt, dass wir Parkinson haben. Also ich glaube ja immer, dann geht das sowieso alles viel schneller vorwärts, wenn wir das auch so erwarten.
Ja, aber ich glaube, wir können es auch nicht abschalten. Weil es ja immer auch da ist.
Ja, das ist das Schwierige, ne? Es ist immer da, ne? Man fühlt es ja irgendwie.
Es ist immer da. Also irgendwie denke ich so, heute geht's ja ganz gut und dann mache ich und dann, oh, der ist ja so schwindelig. Wieso? Ja, da ist es wieder, ne? Also das ist einfach immer da, selbst wenn wir denken, ach, wir denken nicht drüber nach oder wir lassen es heute mal. Wir machen andere Dinge, ne? Zum Beispiel dann bin ich mit einer Freundin verabredet und freue mich auch und denke, alles ist gut. Und heute versuchst du das mal echt zu vergessen. Und das Erste, was sie fragt, wie geht es dir?
Ja.
Wie geht's mir? Ich will nicht sagen, wie es mir geht.
Ja.
Denn oft sagt man dann ja auch gut. Ne? Weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das ist immer so die Frage, was will denn der andere hören? Ne? Auf diese Frage, wie geht es dir?
Will der das wissen?
Was wollen wir da antworten? Was sollen wir da antworten? Wollen wir mit unserer Lebensgeschichte anfangen oder sagen wir, ach, alles gut, wie geht's dir denn? So, dann ist man durch mit dem Thema.
Ja, genau. Geht so. Ja. Was will man machen? Aber wie gesagt, dieses atypische Parkinson, da wird wenig drüber geredet. Da gibt's wenig Information auch im Internet, ganz wenig. Ich habe ganz viel jetzt auch hier, wenn so Parkinsons Tag war, sind ja immer so Professoren, die alles Mögliche wissen. Und das ist immer so eine ganz kleine Ecke. Ja, ach ja, die gibt's ja auch noch, die Leute mit dem atypischen Zeugs da, ne? Dass mal einer so richtig sagt, also so, das ist eine ganz andere Erkrankung. Das sieht nur aus wie Parkinson, ne? Das ist es eigentlich gar nicht.
Genau, so ist es ja.
Also zum Beispiel dieses PSP oder auch dieses CBD, das sind Tauopathien, das sind eigentlich ganz andere Erkrankungen, weil die gar nichts mit dem Alpha-Synuclein, wo wir ja immer mit zu tun haben, sondern da drehen sich die Tau-Partikel im Kopf um. Also es ist eigentlich eine komplett andere Erkrankung. Es hat nur die gleichen Symptome.
Ja.
Ne? Die sind halt identisch. Das sieht man ja bei mir. Die sind so identisch, dass man sich da auch eventuell vertun kann. Ne?
Deswegen fand ich es auch wichtig oder schön, dass du in den Podcast kommst und davon nochmal erzählst, weil du hast ja letztendlich einige Jahre mit dem Glauben oder dem vermeintlichen Wissen gelebt. Du hast ein atypisches Parkinson-Syndrom. Hm. Und aus deiner Erfahrung der letzten Jahre, was glaubst du denn, was Menschen mit diesen sehr wirklich schwerwiegenden, aber eben äußerst seltenen Erkrankungen aus deiner Sicht brauchen? Und wo fehlt es denn eigentlich in unserer Versorgung?
Ja, eigentlich tatsächlich fehlt es an Wissen darüber. Also es fehlt eigentlich fehlen tatsächlich Neurologen, die spezialisiert sind. Auf Parkinson und dann auch auf atypische Form. Die fehlen so in der niedergelassen fast, glaube ich, überall. Also hier in Göttingen gibt es gar keinen. Die sind alle nur über alles so informiert, aber nicht über rein Parkinson. Und ich habe auch gemerkt, dass manchmal auch der Neurologe überfordert war damit. Wie verläuft das? Was wird? Es hat mir auch kein Arzt mal gesagt, ja, das ist eine schwerere Erkrankung oder das. Das hat keiner gesagt. Das ist es. Ja, so ist das eben. Wir vermuten, sie haben das. Es hat nie jemand auch klipp und klar gesagt, so, das ist es nun.
Ah, okay.
Ja, sondern immer Verdacht auf. Ja?
Ja, das ist ja auch krass. Also wenn man das Gefühl hat, so richtig ehrlich sind sie gar nicht mit einem, weil sie auch mit der Schwere überfordert sind. Ne? Du hast ja dein Wissen aus Google erlesen, dann liest man ja alles und nix, ne?
Empfehle ich auch nicht weiter, wirklich nicht.
Mach das. Aber dann fehlt es auf jeden Fall an Informationen, an guten, fundierten Informationen für Patienten, die auch verständlich sind für uns.
Ja, auch Austausch mit Patienten, die diese spezielle Krankheit haben.
Hast du das irgendwie gehabt in der Zeit, Austausch mit jemandem?
Niemanden. Ich habe niemanden kennengelernt.
Okay. Krass.
In den meisten Gruppen, es gibt, glaube ich, eine mit MSA.
Ja, die Multisystematrophie ist das, genau.
Ja, genau. Ne? Aber sonst hatte ich gar keinen. Wir hatten in der Gruppe ja nur die Betty, ne? Die hatte dieses PSP, aber die ist ja jetzt leider auch verstorben.
Genau.
Ne? Und das hat mir große Angst. Das kann ich dir gar nicht sagen.
Ja. Ja, das glaube ich sofort.
Und ich kannte die noch, wie sie getanzt hat, mit uns morgens. Vom Bildschirm.
Ja.
Boah, das hat mir so krass Angst gemacht, wie du siehst. Die liegt jetzt im Sterben. Das hat mir den Hals zugeschnürt.
Ja, und das sind natürlich Dinge, die einen dann auch wieder mitnehmen und die einem dann auch bewusst machen, dass unsere Zeit endlich ist und dass auch unsere gute Zeit begrenzt ist. Ne? Das ist ja immer das, wenn man gesund ist, meine, haben wir ja auch mal erlebt, solche Zeiten, da hat man das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also irgendwie glaubt ja dann doch jeder, also vielleicht bin doch ich derjenige, der ewig lebt und alle anderen sterben nur. Diese Endlichkeit wird einem natürlich mit Parkinson nochmal viel mehr bewusst und auch dazu wissen, dass unsere gute Zeit eben auch begrenzt ist und dass wir die nutzen müssen. Ne?
Ja.
Wie wir dazu vielleicht jetzt nochmal einen Bogen spannen können, zu dem, wie du deine Zeit nämlich nutzt, obwohl du sagst, du bist vom Laufen her eingeschränkt und hast oft mit Schwindel zu tun und dir geht's mal so. Und trotzdem schaffst du es, dich positiv auszurichten. Du hast mir erzählt, dass du gerne schreibst. Was schreibst du genau? Ja, erzähl mal ein bisschen davon.
Eigentlich habe ich geschrieben mein Tagebuch über meine Krankheit. Da habe ich immer, wenn ich in der Klinik war oder wenn irgendwas war, habe ich das in ein Buch geschrieben. Das hat eine deutsche Sängerin mal in irgendeinem Interview gesagt, sie schreibt sich jeden Abend auf, was positiv war. Und das fand ich so eine gute Idee. Und da dachte ich, das machst du jetzt auch.
Mhm.
Und irgendwie so habe ich so über meinen Tag nachgedacht, und ach, du kannst auch alles aufschreiben. Und dann mal gucken, ob du was Positives findest. Ja, seitdem führe ich eben so ein bisschen ein Krankheits-, Gesundheits-, was auch immer Tagebuch.
Ja.
Und versuche das jetzt in meinen PC reinzuklopfen. Ich habe halt manchmal ganz schlecht geschrieben, aber das kennst du ja auch.
Mhm.
Manchmal ist die Schrift halt winzig klein und kaum zu lesen.
Mhm.
Ja, das sind so Sachen, die ich halt gerne mache. Es sortiert, es bringt mich auch so ein bisschen auf den Boden, dass ich denke, ja, die Tage sind nicht alle immer nur blöd. Du hast auch schöne Sachen, du hast gelacht an dem Tag oder warst schwimmen und alles war schön und so. Das bringt es mir, dass ich also auch an den Tagen, wo es eigentlich nicht laufen kann, wo ich drin bin, trotzdem habe ich schöne Sachen. Also zum Beispiel, das kleinen Enkel zu Besuch, es ist immer, auch wenn er mal einen schlechten Tag hat und nötig ist, aber irgendwie bin ich immer froh, dass es den gibt und dass der da ist und
schön.
So. Und wenn ich so morgens auch schon, oh, heute ist ja wirklich, dann gucke ich mir ein Video von ihm an und dann geht's wieder.
Ach schön, und das sind ja so kleine Anker, die man so braucht, ne, eben zu wissen, okay, was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht. Dass wir da komplett rauskommen, ist ja schwierig, aber eben zu sagen, okay, ich gucke mir ganz bewusst das Video an von meinem Enkel, weil dann muss ich schon wieder lachen, dann geht es mir besser. Oder ich schreibe noch mal ein bisschen in meinem Buch oder in meinen Aufzeichnungen, um mich da so ganz bewusst auch rauszuholen. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach. Und was ich auch sehr schön fand, wo du sagtest, du schreibst dir jeden Abend oder versuchst jeden Tag aufzuschreiben, was war schön an dem Tag. Und im Vorgespräch sagtest du auch, manchmal gibt es wirklich Tage, da geht man ins Bett und denkt, heute war gar nichts schön. Aber wenn man sich nochmal drauf besinnt, dann fällt einem doch was ein. Ne?
Ja, das stimmt. Wenn man wirklich nochmal nachdenkt, was war denn nun heute? Gab es denn was schön? Vorige Woche hatte ich so einen ganz blöden Tag und wollte in der Stadt irgendwas besorgen, konnte gar nicht laufen. Und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt, bis mein Mann kam. Und als ich abends im Bett lag, fiel mir ein, ach, das war gar nicht. Du hast die Lydia, also eine Bekannte, getroffen, die ich lange nicht gesehen hatte und die auch ein Enkelkind auf dem Arm hatte und so. Und da habe ich riesig gefreut. Und den Moment hatte ich vergessen. Und dann fiel mir ein, ach Mensch, guck, wie du da gingst, kam die dir doch entgegen. Das war doch schön, dass du die getroffen hast. Ne?
Ja.
Wenn man nachdenkt, es kommt was.
Genau, es ist eben schön, an so schwierigen, düsteren Tagen sich auch genau diese Momente wieder rauszuholen und sich bewusst zu machen, finde ich schön, schöner Impuls. Genau, aber jetzt kommen wir mal zum Tanzen.
Genau.
Du tanzt ja, glaube ich, schon ziemlich lange, auch gerne, dein ganzes Leben lang. Was bedeutet Tanzen für dich?
Also das war mein größtes Hobby. Als ich zu diesem Seniorentanzen kam, war das für mich wie so eine, wie, als wenn sich was öffnet, als wenn mich was befreit. Das hat mir so großen Spaß gemacht. Im Dorf hat mich jemand gefragt, hast du sowas Interesse? Und dann hat sie mir gesagt, wer da alles mitmacht. Und dann dachte ich, boah, die sind alle 20 Jahre älter oder so. Das ist doch nicht. Und dann hat sie aber immer wieder auch, Heidi, komm doch mal mit. Sie war auch nicht so viel älter als ich. Und dann habe ich gedacht, nee, einmal guckst du es dir an. Und ich war sofort, ja, ich konnte das zwar nicht gut. Die haben mich immer so mitgezogen und mitgeschliffen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, die Musik und sich da zu bewegen, das hast du immer gern gemacht und das machst du jetzt und da bleibst du bei. Hm. Und seitdem war ich dann dabei und habe dann irgendwann sogar eine Ausbildung gemacht zur Seniorentanzleitung. Und gerade heute treffe ich mich mit meiner früheren Tanzgruppe. Wir wollen noch mal gucken, ob wir auch tanzen können, ohne dass ich vortanze.
Ach schön. Du hast 2019, hattest du, glaube ich, gesagt, deine Tanzleiterausbildung für Senioren absolviert. Und danach hast du dann Parkinson bekommen und dann ne, fragt man sich, oh Gott, kann ich das jetzt überhaupt noch? Und das finde ich so besonders auch bei dir. Trotz allem Schwierigen, was du auch, mit dem du manchmal so zu kämpfen hast an den Tagen, gehst du ehrenamtlich regelmäßig oder jede Woche sogar in ein Altenheim und machst dort einen Sitztanzkreis oder was machst du genau? Erzähl mal.
Tanzen im Sitzen, ja. Da habe ich auch eine Ausbildung gemacht für. Das war, glaube ich, sogar noch vor der anderen Ausbildung. Eigentlich habe ich immer gedacht, ach, das brauchst du überhaupt nicht. Und die Tänze, das war alles so, ach, die liebe kleine Schaffnerin. Und ach nee. Und dann, als ich nicht mehr tanzen konnte, dann habe ich gedacht, mein Gott, was machst du? Und dann bin ich auf euch gestoßen.
Auf die Tanz im Batman-Gruppe, ja.
Durch die Sabine. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, so eine halbe Stunde, das kannst du eigentlich ganz gut durchhalten. Ne? Auch so im Sitzen ab und zu mal, wenn ich nicht stehen kann. Aber das geht. Also das hat mir Mut gemacht. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin hier im Dorf gesprochen und sage, du, ich denke daran, dass ich vielleicht so eine halbe Stunde im Seniorenheim mal mache da. Hm. Und dann habe ich aber immer weggeschoben. Ach, lieber doch nicht. Und wenn ich dann da bin, habe ich einen Tag und mir fällen die Tänze nicht ein. Und irgendwann habe ich aber mehr Mut zusammengenommen, habe mich da angeboten und dann haben die auch gesagt, ja, natürlich können Sie das machen. Super Idee. Und ja, dann habe ich das gemacht und es ist tatsächlich so, ich habe schlechte Tage, aber ich habe Leute dabei, die dann wissen, ach, so geht der weiter, ne?
Ja.
Und jetzt tanze ich auch die liebe kleine Schaffnerin, weil die sehr beliebt ist. Und wenn ich die dreimal nicht getanzt habe, dann sagt irgendwer, wir müssen aber auch mal wieder die kleine Schaffnerin tanzen. Den fand ich in der Ausbildung so schrecklich, weil ich dachte, das sind doch erwachsene Menschen und dann die ist tu, nein, ne? Den wirst du mal nie tanzen, aber der ist so beliebt, also tanze ich den auch immer wieder, ne?
Ja, weil ja auch Humor und Lachen immer dazugehört, ne? Und ich glaube, für viele Menschen ist das ja auch einfach, gerade in so Pflegeheimen, die sind wahrscheinlich unglaublich dankbar, wenn überhaupt was angeboten wird. Und ich finde, das ist dann auch einfach ein tolles Vorbild, wenn du sagst, ich bin auch eingeschränkt, ich bin auch nicht ganz gesund, aber ich gehe da trotzdem hin. Und selbst wenn ich es vielleicht mal nicht schaffe oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann sind da auch Leute, die sich in dem Moment wahrscheinlich auch dann einfach wertgeschätzt fühlen, wenn sie merken, oh, ich kann heute helfen, ich kann heute einspringen, weil Heidi geht's nicht ganz so gut und ich übernehme mal. Und die dann auch merken, sie haben eine Aufgabe, aber auch, finde ich, so zu zeigen, gesellschaftlich, nur wenn man krank ist, vielleicht auch schwerer erkrankt ist, man muss nicht zu Hause bleiben. Man kann auch trotzdem was tun und man ist auch sehr wertvoll für die Gesellschaft, ne, in dem Sinne.
Das stimmt, ja.
Ja, finde ich total schön. Also schönes Beispiel auch, dass du dir das zutraust und sagst, Mensch, ich mache das einfach und egal wie der Tag ist, ich gehe dahin, weil die warten auf mich, hat man ja auch so eine gewisse Verpflichtung.
Ja, genau.
Ne?
Das kann ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da weggehe, bin ich richtig glücklich.
Ja, schön.
Ich weiß nicht warum, aber ich gehe da weg und denke immer, boah, war das schön. Auch wenn manchmal nur 3 Leute da sind, weil irgendeine Grippe, Virus oder so ist. Aber es ist immer schön, weil ich merke, dass die Leute, die kommen einfach gern, ja? Die kommen nicht, weil sie müssen oder so, sondern die sitzen. Und wir haben zum Beispiel mal, einmal habe ich so einen Tanz gemacht, der heißt Waschtag. Ja, und da muss man so wie früher mit einem Schrubbrett und so da schrubben. Und ich kenne das gar nicht. Ich kenne nur Waschmaschine auf, rein, Knopf drücken, fertig. Und dann sagte irgendjemand, die Reihenfolge, die stimmt aber nicht. Okay. So hat man früher die Wäsche nicht gewaschen. Da haben wir gar nicht viel getanzt, weil wir haben uns nur darüber, wie wurde denn früher gewaschen? Ne? Ja, dann haben die mir das so erzählt, wie die mit dem Waschbrett, und dann hatten die einen Waschtag einmal in der Woche, und dann wurde so ein riesen Kessel, und da wurde dann Kochwäsche gerührt und also ist ja unglaublich. Also war für mich auch ein bisschen faszinierend, weil ich so ein bisschen wusste ich zwar, dass früher in Kesseln gewaschen wurde und so, dass es auf den Bauernhöfen noch Waschküchen gab.
Ja, ne? Genau.
Das weiß ich auch noch als Kind. Da war uns die ganze, und jeder wusste auch was, wie das nochmal war und wo das war. Und da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir gar nicht getanzt, nur ist die halbe Stunde um.
Ja.
Aber war niemand maulig.
Genau, schön. Das sind ja immer diese Momente, wo man sich als Menschen begegnet, ne? Und wo wir dann auch merken, trotz allen Einschränkungen, trotz allem, was uns belastet, haben wir Gemeinsames, was wir teilen können. Und das verbindet ja einfach und gibt auch wieder Kraft für den nächsten Tag, ne?
Ja, es ist ja immer so ein bisschen, dass man sagt, ach, die alten Leute erzählen immer von früher, aber ich finde früher spannend. Und dann denke ich, guck mal, wie schwer doch alles war. Und heute ist alles so, ja, wir haben es viel leichter eigentlich und haben aber Burnout und sind gestresst. Ne? Das gab es, glaube ich, früher gar nicht so. Oder es war nicht anerkannt als Krankheit oder so. Ne? Aber die haben so viel mehr tun müssen. Und
ja, vielleicht liegt es auch daran. Ich glaube, das manchmal auch, dass wir Menschen so unzufrieden sind heute und so unglücklich häufig auch mit ihrem Leben, obwohl wir so viel haben, wir eigentlich so reich sind in vielerlei Hinsicht. Ne? Aber fehlt es dann doch an manchmal an Gemeinschaft und am emotionalen Miteinander. Das ist, glaube ich, das, was uns echt fehlt. Ja.
Ich glaube, das wird auch schlimmer. Alle stehen da und gucken auf ihr Handy. Nicht, was ist hier kaputt? Was stimmt denn hier nicht? Redet doch miteinander. Auch heute beim Arzt. Im Wartezimmer, jeder hat sein Handy, ne? Wenn ich dann anfange zu reden und frage, warum sind Sie denn hier? Gucken mich alle erstmal entgeistert an. Die Sprechstundenhilfe sagt zu mir beim Neurologen, wenn Sie da sind, ist immer Stimmung. Ja, ich habe keine Lust auf mein Handy zu gucken 2 Stunden lang, ne? Das mache ich auch mal ein paar Minuten. Also, ich finde, sich unterhalten ist doch schön.
Ja, und miteinander ins Gespräch kommen, genau.
Ja, genau. Ich mache es bewusst anders. Ich versuche das nicht so viel, mein Leben bestimmen zu lassen, das Handy, ne?
Ich habe hier noch 3 Fragen auf meiner Liste. Vielleicht die erste, nochmal so ein Rundumblick. Wie geht's dir heute, wenn du so zurückguckst auf die Jahre, die hinter dir liegen? Das ist ja schon einiges, was du so mit deiner Krankheitsgeschichte auch viele Höhen und Tiefen so erlebt hast. Ja.
Also, es geht mir heute gerade speziell nicht so gut, weil ich im Moment so eine Grippe hinter mir habe und die mir ganz schön Kraft raubt. Ja. Aber ansonsten geht's mir emotional halt viel besser, weil ich eben weiß, so eine ganz todbringende Krankheit habe ich nun doch nicht. Außerdem fahre ich nächste Woche in Urlaub. Und bin jetzt da dran, dass ich besser drauf komme, damit ich besser laufen kann.
Das klappt ganz bestimmt.
Ja, mal gucken. Ich habe Gott an meiner Seite und Jesus und ich glaube, ja, das wird schon. Ich habe da meinen Anker, sage ich immer. Und dann habe ich ja auch noch meinen Mann, ohne den alles überhaupt nichts wäre. Der ist so an meiner Seite und fährt und macht und tut und bringt mich überall hin und manchmal ist er auch genervt, das verstehe ich auch, aber ja, ohne dem wäre alles viel schlimmer, glaube ich. Aber das kennst du ja auch, die Familie und Freunde sind nicht wichtig, ne?
Ja, das ist auch sehr wichtig. Viele haben ja auch Menschen in der Selbsthilfe, die sich unterstützen, aber wirklich so den Alltag mit uns leben ja wirklich unsere Partner, unsere Kinder, unsere Familien, und die da gut mitzunehmen oder auch immer wieder auch dankbar zu sein, dass sie an unserer Seite sind und bleiben, auch wenn es anstrengend wird und schwierig wird. Ne? Das ist natürlich auch immer an manchen Tagen so. Bin ich auch selber immer oft dankbar für, weil nichts davon selbstverständlich ist. Ne?
Nee, ist es nicht, weil das ja auch wirklich nicht so einfach ist. Ne? Das, auch für unsere Partner ist das ja nicht.
Nee.
Ich sag mal, so eine Krankheit hat die ganze Familie.
Ja, ne? So ist es auch, genau.
Da haben alle was von, da ist für jeden was dabei. Da kann man nicht sagen, ich bin krank, sondern alle haben so ein bisschen damit zu tun. Jeder macht sich irgendwie Sorgen und alle sind froh, wenn sie kommen und ich gehe ohne den Rollator hier im Haus, dann, oh, geht's dir heute gut? Und dann merke ich schon, wie alle gleich auch erleichtert sind, weil jeder, wenn er kommt, ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen angespannt ist. Wie geht's ihr denn? Ne? So denke ich jedenfalls manchmal. Ja, man muss halt dankbar sein, dass Leute um uns sind. Da bin ich auch wirklich froh drüber, über die Freunde und Familie.
Genau, das auch immer mal wieder zu sehen, ne?
Ja.
Dass uns das eben auch helfen kann. Eben.
Es ist schon gut.
Ja. Als letzte Frage, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben, abschließend?
Was ich den Menschen auf den Weg gebe? Ja, also dass sie auf jeden Fall versuchen, den Tag für sich zu leben. Also nicht zu denken, was ist morgen oder wie geht's mir morgen, sondern heute geht's mir so, was kann ich machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gut laufen kann, dann male ich, schreibe ich. Also ich wechsle das ab und sucht euch was, was euch glücklich macht, auch wenn ihr nicht gut drauf seid. Das ist mein wirklicher Hinweis. Und dann habe ich was von Chris aus unserer Tanzgruppe geklaut. Die Hürde wird dann genommen, wenn sie da ist. Ja, also nicht schon, was ist morgen, was ist, sondern jetzt ist das Problem. Und jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und nicht, was ist in 3 Wochen oder was ist in 3 Jahren. Jetzt ist der Tag. War auch in deinem Podcast, wo er das gesagt hat.
Ja.
Die Hürde wird dann genommen, wenn sie da ist. Und so glaube ich, das ist eine gute Lebensanstellung. Nicht so viel Sorgen machen. Heute ist so und morgen warten wir ab.
Genau.
Ja.
Ja, danke für die Erinnerung daran. Mir geht's ja auch so, dass ich aus jedem Podcast, den ich so mache, nehme ich immer so ein paar Impulse mit für mein eigenes Leben. Und deswegen können wir auch immer gerne auf alle anderen noch verweisen, weil man eigentlich aus jedem Podcast irgendwas für sich mitnimmt. Manches passt vielleicht nicht auf die eigene Situation, aber andere Sachen denkt man, ach, das ist wirklich ein guter Impuls. Von daher, danke für deine Impulse heute, liebe Heidi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, danke.
Wir sehen uns ja regelmäßig weiter.
Ja,
das ist super.
Uns. Auf jeden Fall.
Und alles Liebe, alles Gute für dich. Dankeschön.
Okay. Ja, tschüss.
Tschüss. Heidi ist toll, oder? Ihre Ansichten zum Leben und zum Miteinander finde ich großartig. Ich kann mir Heidi richtig vorstellen, wie sie ein volles Wartezimmer in Schwung bringt. Wir müssen mehr miteinander reden, da hat sie völlig recht. Manchmal fragen uns ja Menschen, wie schaffst du es, trotz der schweren Diagnose weiterzuleben und so positiv zu bleiben? Ich frage dann gerne zurück, was wäre denn die Alternative? Die Diagnose oder in Heidis Fall die vermeintliche Diagnose, die haben wir erhalten. Aber niemand kann für uns bestimmen, wie wir damit umgehen sollen. Diese Entscheidung dürfen und müssen wir selbst treffen. Und diesen Entscheidungsspielraum immer wieder wahrzunehmen, das hat für mich eine ganz besondere Kraft. Ich finde es absolut bemerkenswert, wie Heidi es schafft, sich mit kleinen Ankern zu umgeben, die ihr in schwierigen Momenten helfen. Und wie sie es sich trotz aller Hürden nicht nehmen lässt, weiter zu tanzen. Wenn es eben im Stehen nicht geht, tanzt sie im Sitzen. Irgendwas geht immer. Und wenn du übrigens auch mal bei unserer Tanz den Batman-Gruppe mitmachen willst, dann schau gerne in die Shownotes, da verlinke ich alle Infos. Ja, vielleicht sehen wir uns dort ja bald mal. Bis dahin, hab einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf und bleib positiv.